Auf an Ratsch!
Servus und herzlich willkommen bei der neuen Folge unseres PNP-Podcasts Auf an Ratsch. Ich bin Raimund Meisenberger und ich bin heute im Landkreis Rottal-Inn zu Gast. Auf dem kleinen Sachal von Imme Rosenberg in der Nähe von Stubenberg. In der Stumm mit urigem Holzofen, mit niedriger Balkendecke und mit Katze auf dem Kissen. Von Ackerbau und Viehzucht hatte sie keine Ahnung. Aber trotzdem zog Imme Rosenberg im Jahr 1976 als junge Politikstudentin von München-Schwabing aufs Land, nach Niederbayern. Nämlich in den Landkreis Rottal-Inn, auf den Bauernhof Gschöd bei Wittibreuth, in eine Landkommune. Die acht jungen Leute wollten dort so unabhängig und einfach und so ökologisch wie möglich leben. Mit dem Zahnarzt haben sie ihren selbstgemachten Käse gegen eine Zahnbehandlung getauscht. Eines Tages kam aber auch die Polizei und suchte in Gschöd nach dem Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer, den die RAF entführt hatte. Und jede Kommune war damals sofort mit verdächtig. Was in Gschöd sonst noch passiert ist, warum Imme Rosenberg dahin zog und ob sie es heute mit 75 Jahren nochmal machen würde, das erzählt sie uns in unserem Ratsch.
Alles klar, dann legen wir los.
Dann legen wir los.
Dann danke, dass ich da sein darf.
Gerne.
Hier in dem wunderschönen Ort. Beginnen wir doch ganz am Anfang. Wie kommt man denn als Frau aus München auf die Idee, jetzt ziehe ich aufs Land?
Eigentlich ich gar nicht. Aha. Ich habe in München in einer WG gewohnt. Und die Freundin, mit der ich zusammen gewohnt habe, übrigens auch mit dem Rüdiger Dillo, der da für die Zeit auch geschrieben hat. Also wir waren zwei Männer und zwei Frauen und zwei Kinder in München. Mhm. Und die Frau, die hatte sich schon länger mit Landkommunen auseinandergesetzt. Und also die war auch, wir waren befreundet natürlich in der WG, mhm, in Schwabing und im fünften Stock in der Hiltensberger Straße. Das war also ganz fidel irgendwie, diese WG. Und die hat eines Morgens im Mai, hat sie gesagt, ja, ich möchte mal nach Niederbayern fahren und die Kommunen anschauen, weil da habe ich mich, es sind halt Landkommunen, ich will mal schauen, was die da so machen. Und hast du was vor, dann fahren wir zusammen und packen die Kinder in 2CV. Also auch noch in der Ente, die hatte also wirklich das war
damit das Klischee vollkommen genau, erfüllt ist.
Genau. Ja. Eine hellblaue Ente und packen wir die Kinder hinten rein und fahren nach Niederbayern. Und da sind wir dann.
Von wem waren die Kinder?
Eins von mir und eins von ihr, mhm, also zwei Mädchen. Und dann haben wir, ich hatte nichts Besseres vor. Ich habe damals, war ich eingeschrieben an der Hochschule für Politik und hatte einfach nichts Besseres vor. Und dann habe ich gesagt, okay, fahr mal, das Wetter ist toll, fahr mal, ja, nach Niederbayern. Und also mich selber hat es jetzt nicht so nach Niederbayern gezogen, weil da lief der Film Jagdszenen in Niederbayern zu der Zeit. Und alle, die waren also völlig
abgestoßen. Da wusste man, was man zu erwarten,
genau,
hat.
Na naja, gut, wir sind also losgefahren und sind dann in einer Kommune gelandet bei Wurmansquick. Mhm. Einberg hieß sie. Und der Empfang war also äußerst rostig. Das war ein Pärchen, die uns da eigentlich gar nicht empfangen hat, sondern die uns da an der Tür abgefertigt hat. Die habe ich da später halt kennengelernt, habe auch verstanden, warum die uns so abgefertigt, mhm, haben. Weil, und dann sind wir nach Gschöd gefahren, also in der Gemeinde Wittibreuth ist, mhm, das. Und da wurden wir also wirklich herzlichst empfangen und uns wurde alles gezeigt. Die haben damals seit knapp einem Jahr hatten die dieses Anwesen, kamen alle aus der Gegend von Köln und waren also wirklich die Preußen hier in Niederbayern. Und wir haben sie uns halt rumgeführt Und die wollten eben einfach eine andere Art zu leben, erleben. Mhm. Die waren also alle auch politisch ambitioniert und hatten quasi aus den 68ern, hatten die, das war ja damals die 68er, haben ja verschiedene Strömungen hervorgebracht und die eine Strömung war eben Land und die andere Strömung war Politik. Also dass man sich halt dann mit Krawall und so auseinandersetzt. Also oder und das war eigentlich nicht so unsere Sache. Unsere war eben, oder die von den Leuten, war eben aufs Land zu gehen und versuchen, anders zu leben und möglichst unabhängig vom Staat und von der Gesellschaft.
Und Sie haben dann mit den Kölnern auf Gschöd, oder wie sagt man, auf oder in Gschöd?
In Gschöd.
Wurscht, ja. Erstmal einen Tag verbracht zusammen, oder?
Genau, so haben wir das, oder haben wir einen Tag verbracht und ich wollte eigentlich am Abend dann wieder nach Hause fahren, aber dann kam meine große Liebe angefahren mit dem Radl. Und das war wirklich so, da habe ich mich also total verknallt in den und dann sind wir halt noch länger geblieben und sind dann, ja, und dann war es so, dass ich diejenige war, die zuerst nach Niederbayern ist und die anderen aus meiner WG in München sind erst viel später gekommen.
Aber die gesamte WG ist dann letztlich umgesiedelt?
Seltsamerweise ja.
Aber dieses Detail ist schon zu schön, um es an uns vorüberziehen zu lassen. Wer kam denn da angeradelt und wie muss man das verstehen? Was passierte da an dem in dem Moment?
Ja, das war irgendwie so ein Typ, der hat mir total gefallen.
Der war da zu Gast oder?
Nein, der war da Ureinwohner und der kam eben, wir hatten in Gschöd war kein Telefon und kein gar nichts und der kam eben aus der Kneipe in Oberhamm, wo ein Telefon war. Und dann kam halt irgendwann an, als wir da schon waren. Und der, ja, irgendwie hat er mir halt gefallen. Der hatte eine tolle Ausstrahlung und ja, und dann bin ich halt da hängen geblieben dann am Ende. Gut, ich bin dann natürlich wieder nach München zurück und habe so meine Sachen dann mehr oder weniger geregelt. Und ich hatte ja noch eine schulpflichtige Tochter und so. Und die musste ja mit umziehen.
Und der Radler hatte mit der Kommune erstmal überhaupt nichts zu tun?
Doch, der war Ureinwohner der Kommune.
Ach, Ureinwohner der Kommune, ja, nicht ja. Ureinwohner der Gegend.
Nee, Ureinwohner der Kommune.
Ah, okay.
Also das waren quasi drei Männer und eine Frau. Und er war bei diesen drei Männern dabei.
Würden Sie sagen, die Kommune, die es da gab, das ist eigentlich ganz genau dasselbe wie eine Wohngemeinschaft, wie sie vielleicht heutige Studenten kennen, oder steckt da eigentlich viel mehr oder anderes dahinter? Um das einschätzen zu können, was ist das eigentlich?
Das ist schon was anderes. Also heutzutage ist ja mehr oder weniger eine Wohngemeinschaft das, was aus finanziellen Gründen meistens. Das sind halt Freunde oder die sich schon ein bisschen kennen oder auch nicht. Zum Teil kennen die sich ja gar nicht, die dann eben zusammen eine Wohnung mieten und dann da zusammen leben und mehr oder weniger gut miteinander auskommen, die sich dann eben auch die Kosten teilen und so. Und das ist eigentlich der Grund, warum heutzutage so WGs entstehen, mehr oder weniger. Und damals war es schon so eine Gemeinschaft, die was Gemeinsames machen wollten, die auch gemeinsame Ziele hatten und gemeinsame, wie gesagt, gemeinsame Ziele hatten und eben auch die kamen halt aus den 68ern in Köln und ich kam halt aus den 68ern in München. Insofern war das die Idee, die Grundidee war ähnlich. Unabhängig zu werden von der Gesellschaft. Also die Gesellschaft lief halt wie bei unseren Eltern und das wollten wir nicht. Also diese Gesellschaft, die eben Arbeit, dieses Leben, das so vorgezeichnet war,
ja,
das wollten wir nicht. Und wir wollten eben auch möglichst unabhängig vom Kapital werden, das auch. Aber diese gesellschaftlichen Strömungen waren auch wichtig. Also zum Beispiel gemeinsames Geld. Mhm. Wir hatten einen Pott und da hat jeder reingetan, was er hatte und was er und hat rausgeholt, was er wollte. Und das lief. Und das lief wirklich ganz gut. Wir hatten gemeinsame Arbeit, also die Landwirtschaft damals, und gemeinsame Kindererziehung normalerweise. Das lief nicht so gut, weil die Kinder wollten das einfach nicht. Also hat dann der eine das gesagt, der andere hat das gesagt. Und die Kinder mögen halt schon mehr so eine Bezugsperson. Also da muss schon jemand dann sein, der dann quasi die Oberverantwortung übernimmt.
Die sagen dann Kindern. Vielleicht, du bist ja gar nicht meine Mama, du hast mir gar nichts zu sagen.
Zum Beispiel. Das können die ja ganz gut. Die Schwachpunkte daraus kitzeln, da sind die Kinder ja gut dran.
Ja, aber ein Geldtopf hat funktioniert und eine gemeinsame Arbeit hat auch funktioniert.
Also ein Geldtopf zum Beispiel, wo eben viele irgendwie auch dran hapern, das lief bei uns echt gut. Da hatten wir gar keine Probleme. Und wir haben natürlich sehr primitiv gelebt und sehr finanziell sehr unabhängig und ja, also da war, ja, wir haben teilweise zu acht für 200 Mark damals gelebt. Also das ist schon einfach, mehr brauchten wir nicht und alle waren zufrieden. Also es war nicht so, dass wir da gedarbt hätten, das war nicht so.
Und ist es dann so, wenn man jetzt angenommen von der Tante oder von irgendwoher kriegt man einen Hunderter zugeschoben, hebt man sich den dann doch mal für sich persönlich auf oder legt man den dann ganz brav immer in die Kasse?
Also die meisten haben ihn, ich glaube, die haben ihn schon brav in die Kasse gelegt. Gut, ich weiß halt von mir, ich war geschieden damals und habe Unterhalt bekommen für meine Tochter und das habe ich jeden Monat da in die Kasse gelegt, ganz brav. Ich fand das auch in Ordnung, wenn ich halt jetzt zum Beispiel nach Salzburg fahren wollte zum Kaffee trinken, dann habe ich mir da was aus der Kasse geholt.
Und das war auch okay.
Das war okay.
Da wurde nicht gesagt, nö, also ich fahre nicht nach Salzburg. Nee,
gar nicht. Also das war wirklich erstaunlich. Das mit dem Geld lief wirklich sehr gut.
Das ist ja wirklich erstaunlich, ja. Waren es dann entsprechend auch die Menschen, oder? Nehme ich an, die einfach wirklich so gesonnen sind und sagen, das ist in Ordnung und wir vertrauen uns untereinander und keiner nutzt den anderen aus.
Ich denke, das war schon so. Das war aber auch so, dass wir halt auch nichts gebraucht haben. Also wir haben nicht gedarbt. Das ist ja oft so, dass man dann halt mehr Geld braucht, wenn man sich zurückgesetzt fühlt oder Mangel hat. Und das hatten wir nicht. Also Mangel war da nicht. Ich lebe es ja weiter irgendwie. Also gut, ich brauche natürlich jetzt mehr Geld. Das stimmt schon, aber ich komme ja auch mit wenig aus und da wundern sich manche ja, dass ich so mit so wenig auskomme. Und ich habe auch keinen Mangel. Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass es mir mangelt an irgendwas.
Wie groß war denn dieser Hof und wie viele Räume hatten Sie da? War da landwirtschaftliches Grundstück mit dabei?
Ja, das war eine ehemalige Schreinerei und da waren 3 Hektar dabei. Und das haben wir dann wirklich auch bewirtschaftet. Wir haben also einen Acker gehabt, wir haben Getreide gehabt, wir haben Kühe gehabt, wir haben gemolken, wir haben Käse gemacht, wir haben Ziegen gehabt und Schafe weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ziegen hatten wir auf jeden Fall, Schafe hatten wir glaube ich nicht. Nee, Schafe hatten wir dann hier später. Und Ziegen und Kaninchen und Hühner und ja. Und das war ja eigentlich so die Grundlage für die Ernährung. Und Garten hatten wir natürlich einen großen, also einen richtig schönen großen Garten. Und Obstbäume und so. Also das war.
Also wie man dann da lebt und wie das funktioniert mit den Kühen und mit dem Käse, das möchte ich noch ausführlicher besprechen, weil ich finde das sehr interessant. Ich stelle mir vor, da kommen Leute aus München und da kommen Leute aus Köln.
Ja.
Wahrscheinlich hat keiner zu viel Ahnung von der Landwirtschaft, aber dann plötzlich ist man mittendrin und macht irgendwas.
Ja, das stimmt. Also Sie sind ja selber vom Land, Sie wissen, wie das. Und ich war ja nicht vom Land. Ich konnte ja kaum eine Ziege von der Kuh unterscheiden. Und das war schon am Anfang richtig. Ich hatte auch Angst vor den Tieren, Und aber das hat sich dann gelegt irgendwie. Und ja, wie gesagt, das ist sehr nachhaltig, so ein Leben. Also was mir halt sehr gefallen hat und warum ich dann, also war natürlich nicht nur, dass ich mich da verliebt habe, sondern auch, weil ich die Art zu leben gut fand. Also dieses Minimalistische und eben auch, dass man weiß, woher was kommt und dass man nicht nur auf den Knopf drückt und dann geht der Herd an und dann wird gekocht, sondern da muss man halt Holz machen und muss wirklich die Basics liefern,
ja,
damit man dann, damit das Ganze funktioniert. Und das war schon, ja, im Winter musste man heizen, wenn nicht geheizt wurde, war es halt kalt. So einfach war das.
Jetzt sagen Sie, nicht nur die Liebe hat da eine Rolle gespielt, aber natürlich auch, und als wir telefoniert haben zu dem Thema, da hatten wir gesagt, die Leute hören Kommune, so war es wahrscheinlich auch damals, so ist es auch heute noch, hören Kommune und denken an den Gruppensex im Heustadler.
Rock'n'Roll, genau.
Also raus mit der Wahrheit. Wie war das mit der freien Liebe in Gschöd?
Freie Liebe ist eigentlich übertrieben. Also das stellen sich ja immer so die Leute so vor, dass da halt durcheinander geliebt wird. Das war aber eigentlich gar nicht so.
Waren das denn 4 Männer und 4 Frauen?
Nee, das waren, also die Urbevölkerung war 3 Männer und 1 Frau. Und die Frau war zum Beispiel fest mit einem zusammen, war die ehemalige Frau von dem anderen, das stimmt. Aber da, seitdem die in Gschöd war, war sie mit dem einen zusammen. Und als ich dann dazu kam, ja, dann war ich halt die Freundin von dem anderen. Und der dritte, der war dann, wir hatten auch viel Besuch. Da waren auch viele Frauen dann dabei und aber darum ging's gar nicht. Das war nicht so diese, das, was man so meint, dass man irgendwie dann ständig da irgendwie dem Sex hinterher hechelt. Ja, wenn die eine Beziehung zu Ende war, das war wie in normalen Beziehungen auch, wenn die eine Beziehung zu Ende war, dann haben sie halt vielleicht zu einer anderen gewechselt, innerhalb dieser Gemeinschaft. Das kam vor. Aber dass man dann da so durcheinander irgendwie, wie das halt so mit der freien Liebe, da heißt es dann immer, ja, die haben halt wirklich querbeet gevögelt und das stimmt so nicht, kann man nicht sagen.
Aber das ist schon ein Klischee, das Ihnen begegnet ist,
damals
oder heute?
Sicher.
Ja.
Das heißt ja immer, ja, ich habe es auch in München zum Beispiel, weiß ich das auch, dass das war, also eine Freundin von mir, die war da beim Rainer Langhans in der Kommune in München. Und die hat es schon erzählt. Aber das war, wie gesagt, bei uns war das nicht so an erster Stelle. Bei uns. Für uns war das gemeinsame Leben und das gemeinsame Arbeiten und das gemeinsame, das spielte viel eher eine Rolle, als dass man sich da mit Querbeetvögeleien belastet noch.
Lassen Sie uns über diese Gemeinschaft reden. Ich kenne das von Wohngemeinschaften, bevor man dann zusammenzieht, setzt man sich mal zusammen und sagt, okay, wie machen wir es mit der Kasse, wie machen wir es mit dem Spülplan und wer hat wann zu putzen. Gibt es so Gschöder Statuten, wie das Zusammenleben aussehen soll?
Ja, nee, das gab's nicht. Aber das war Thema, ja, das ist schon wahr.
Wie läuft es dann?
Ja, da haben halt diejenigen geputzt, die es nicht mehr ausgehalten haben. Ja, also das war schon ein bisschen schwierig mit der Sauberkeit zum Beispiel. Das war schwierig. Das war zum Beispiel ein Grund, warum ich dann da weggegangen bin, weil ich dann schwanger war und dann stand die Geburt an und dann war mir das einfach da zu chaotisch und zu dreckig auch.
Wie überall wird es Leute geben, die haben es gern ordentlich,
genau.
Und andere Leute, denen ist es mir egal.
Genau, aber ich meine, wenn man schwanger ist und eine Hausgeburt vor sich hat, dann will man es schon so einen bestimmten Standard haben und will sich auch nicht hochschwanger dann da durch das Haus wuchten und den Besen oder den Putzlappen in Aktion bringen. Also das will man halt nicht. Und das war der Grund, warum ich dann weggegangen bin. Außerdem kamen dann viele aus Indien wieder und da wurde es dann richtig chaotisch. Also das war schon richtig krass.
Was heißt, viele kamen wieder, dann wohnten dort, wo zuerst 8 Leute waren, plötzlich 15 oder?
Zum Beispiel, da wurden, ja, und dann waren Gartenhäuschen plötzlich bevölkert oder wurden Zelte aufgestellt und dann wurden, ja, da wurde zwar auch geerntet, aber dann wurde halt eingemacht und naja, das war dann nicht so schön. Also da, und da kamen die halt, ein Teil der Leute sind nach Indien gefahren, später, also im dritten Jahr. Mhm. Und die haben dann Freunde, die sie da in Indien und so auf dem Weg kennengelernt hatten, haben die dann nach Kschöd geschickt. Wenn die gesagt, ja, wo kommt ihr denn her? Wie es halt so ist auf Reisen, dann wird man halt gefragt. Und dann kamen die dann plötzlich vorbei. Und das war dann wirklich so, dass das Haus einfach geplatzt ist vor lauter Leuten. Und die sich zum Teil die Klinke in der Hand gegeben haben. Und da war es dann wurde es dann einfach unappetitlich. Dann wollte ich dann immer bleiben.
Und es war auch nicht so, dass man sich sozusagen bewerben muss, um da irgendwie aufgenommen zu werden in die Gemeinschaft?
Ich schon, ja.
Sie also, schon, aber die Leute aus Indien dann eher nicht.
Nee, da war die Zeit halt vorbei. Das waren halt die ersten Jahre. Deswegen war das auch für mich wichtig, weil das hat sich natürlich, Kschöd hat sich dann verändert im Lauf der Zeit. Aber da war ich dann schon nimmer da. Da war es dann eine Frauenkommune und dann war es eine Musikerkommune und dann war es weiß ich was. Und dann spielt die Art zu leben, die spielte dann nicht mehr eine Rolle. Aber es war dann einfach so, ja, man kann sagen, mit den Menschen, die da gelebt haben, hat sich natürlich auch die Art zu leben verändert. Das ist klar. Aber für mich war halt wichtig, sie haben mich ja gefragt, wie es mir jetzt persönlich war, das halt diese Art, mit der Natur umzugehen und mit den Ressourcen und vorsichtig zu sein und darauf zu achten, so achtsam auch mit der Natur umzugehen. Das habe ich da in Kschöd gelernt und das möchte ich auch nicht missen. Auch wenn das dann nachher nicht mehr so bedeutend war, aber das war für mich ganz wichtig, die Zeit.
Über dieses Wirtschaften, da möchte ich gern etwas genauer einfach wissen, wie das funktioniert. Also von irgendwas muss man ja leben und auch wenn man wenig Geld braucht, ein bisschen Geld braucht man. Ja. Wo kam das konkret her? Wie haben Sie da Geld verdient zusammen in der Gemeinschaft?
Also wie gesagt, ich habe das Geld durch den Unterhalt für meine Tochter gehabt. Mhm. Und dann kam auch, das waren aber auch, glaube ich, 150 Mark damals. Das war also minimal. Und dann kam eben noch Geld von den anderen. Die haben zum Teil, wie war denn das? Ja, Arbeitslosengeld haben die gekriegt. Und dann hatte einer, der hatte auch ein Erbe. Und der hat das auch da reingesteckt. Also das war ganz unterschiedlich zusammengewürfelt. Mhm. Und ja.
Das Leben auf dem Land, das klingt von außen immer recht idyllisch, aber wenn man drin steckt, ist es mitunter eigentlich ziemlich hart.
Ja.
Und auch die Kinder auf dem Bauernhof werden dann aufgeweckt in den Ferien und dann heißt es hier ausmisten, da Futter machen, hier die Ernte.
Ja.
Wie war das denn da auf dem Hof? Gab es da konkrete Aufgaben, die jedem zugeteilt wurden und wie streng war da dieses Arbeitsleben?
Also jeder hat irgendwie das gemacht, wo er sich hingezogen gefühlt hat. Mhm. Also der eine zum Beispiel, der der war gut im Stall und der hat dann eben gemolken und hat sich um den Stall gekümmert. Und der andere war gut im Garten und da hat er sich da drum gekümmert. Mhm. Und das war dann quasi so der Vorarbeiter, kann man sagen. Es gab dann halt auch Leute, die dann dazugekommen sind und die dann gesagt haben, ja, also ich interessiere mich auch für Tiere, ich möchte das auch mitmachen. Ich habe dann auch mal probiert zu melken, und aber so Kuhmelken, das war nichts für mich. Das war mir ich konnte das nicht von der Hand.
Das ist eine anstrengende Sache, gell?
Total.
Ja.
Und ich war dann besser im Ziegenmelken, das konnte ich ganz gut. Mhm. Und Käse gemacht habe ich auch. Und dann so mit dem Garten, da habe ich mehr oder weniger so Hilfsarbeiten gemacht. Und ackermäßig war natürlich auch, wenn dann geerntet wurde oder so, dann mussten halt alle zusammenhelfen.
Aber jetzt sagen Sie mal, wie geht denn das, wenn da lauter Großstädter auf einem Haufen sitzen und sagen, okay, jetzt wollen wir den Acker bestellen. Mhm. Ich brauche ja die Gerätschaften, ich brauche das Saatgut, ich sollte ungefähr wissen, was wann wo auszusäen ist. Dann brauche ich Leute und Maschinen, um das zu ernten. Mhm. Woher kam dieses Wissen und woher kam alles, was man sonst noch braucht?
Aus Büchern.
Aus Büchern?
Ja, Sie werden es nicht glauben, aber es war wirklich so. Wir hatten also der die Kühe gemacht hat, der war quasi der Vordenker von allen, von Sianze. Und der war gut. Also der spielte natürlich so die biologisch-dynamische Landwirtschaft eine Rolle. Ja. Der hatte also viel gelesen. Das ist übrigens der jetzt neulich gestorben ist. Und der hatte also viel gelesen und hat sich auch bei Rudolf Steiner, der hatte ja auch Schriften für Landwirtschaft. Und dann hatte auch Schriften, was die Erziehung anbetrifft. Also der Rudolf Steiner, gut, man kann über seine politischen Ansichten kann man sich streiten. Aber was eben die Landwirtschaft und die Erziehung und die Medizin anbetrifft, war der gut.
Ja.
Und da konnte man viel sich abschauen von dem und auch viel lesen. Und der hatte eben auch, wie gesagt, viel Theorie geliefert. Und der, Heinz mit Namen, der hat sich das alles reingezogen. Der hatte sich wirklich gut theoretisch vorbereitet und hat es ist natürlich schon so, dass wir nicht auf alles vorbereitet waren. Also wenn jetzt ein Tier krank wurde oder so, das war, oder zum Beispiel, weiß ich, Klauen mussten geschnitten werden oder lauter so Sachen, oder die haben einen Ausschlag gekriegt oder weiß ich was. Oder,
ja.
Oder zum Beispiel, dass man eben eine Kuh bis zum Schluss oder auch eine Ziege bis zum Schluss ausmelken muss, dass die sonst eine Euterentzündung. Das waren eben Sachen, die wussten wir damals noch nicht. Also wie sorgfältig man da arbeiten muss und wie sauber man auch arbeiten muss, um dann nachher die Milch zu Käse verarbeiten zu können.
Mhm.
Das geht ja sonst gar nicht. Und das waren schon so Sachen, die mussten wir lernen. Und es ist, das kannst du auch nicht dir theoretisch aneignen. Das muss man einfach, wie viel Käse wir weggeschmissen haben, weil eben irgendwas in eine Fliege oder zwei in Melkeimer gefallen war oder weiß ich was. Also das muss man eben lernen.
Als Sie da hinkamen, gab es da schon jemanden, der wusste, wie das geht mit dem Käse zum Beispiel, oder war das dann neu?
Das war wir haben das einfach ausprobiert dann und haben halt auch wenn man so viel Milch hat, was macht man mit der Milch? Und da muss man halt irgendwann mal anfangen, Käse zu machen, weil das einfach zu viel ist sonst. Das kann man gar nicht trinken, so viel.
Und da kauft man sich ein Buch, so mache ich Käse und dann geht's los.
Stimmt.
Wie macht man den Käse?
Es gibt verschiedene Sorten. In Gschöd, ja. Ja, auch in Gschöd war es eigentlich genauso. Gut, ich meine, die Alpler, die werden natürlich grinsen, wenn sie das hören. Aber
ja, egal.
Ja. Wie macht Insofern man, stimmt es schon, was Sie sagen. Wie macht man Käse in Gschöd? Das ist schon eine besondere Sorte. Aber es gab einer von den Urkommunarden, der ist dann nach Simbach auf den Markt gegangen. mit Käse und hat da Käse verkauft. Es war halt ein Frischkäse. Und ja, man muss halt so ein Lab reintun und dann auch entsprechend viel, je nachdem, wie viel Milch man halt hat. Und dann wird das...
Und war der genießbar, der Käse? War der gut?
Teilweise war er gut. Teilweise war er auch nicht so gut.
Teilweise. Muss man sich das vorstellen als Bio-Qualitätsprodukt oder muss man sich das vorstellen als unbeholfenen Versuch, Sachen zu verwerten?
Na, wir haben uns schon bemüht, Bio-Qualität zu liefern, aber das waren, man kann das ja, das war 76 oder 77, man kann das natürlich mit dem heutigen Standard, Bio-Standard auch nicht vergleichen. Das war damals, waren das noch Versuche. Und so war das auch. Aber es war so, ich habe ja gerade gesagt, einer war in Simbach auf dem Markt immer samstags und hat den Käse verkauft und der ist ihm abgekauft worden. Also muss er auch geschmeckt haben.
Okay, also die Leute waren schon...
Die Leute waren, ja, und dann übrigens wurde das, haben wir auch getauscht, Käse gegen Zahnarzt oder so.
Käse gegen Zahnarzt?
Ja.
Wie geht das?
Ja, wenn einer nicht in der Krankenkasse war und dann hat er halt gesagt, ja, ich habe hier einen Käse oder so, machst du mir eine Behandlung gegen Käse? Und das haben die gemacht.
Okay.
Also zum Teil nicht alle natürlich, aber es war wirklich so, dass Zahnärzte dann gesagt haben, ja, okay.
So eine Schale gibt Amalgamfüllung, ein Kilo gibt die Krone.
So darf man natürlich nicht rechnen. Also das war
ja. Welche Tauschgeschäfte gab es da noch?
Ja, vor allem halt Käse oder auch Gemüse, klar, das auch, ja, oder auch Weizen. Also
aber ich meine auf der anderen Seite, nicht nur der Zahnarzt wahrscheinlich, sondern oder war es immer nur derselbe Zahnarzt?
Nee, es waren, glaube ich, zwei Zahnärzte, die sich drauf eingelassen haben. Und ich finde das ja toll eigentlich, ne? Dass ja, man sowas auch machen kann.
Ja.
Das ist doch super. So richtig Tauschgeschäft. Das gab es ja ganz früher auch mal. So, weiß ich, Glas gegen.
Kamen da ab und zu dann Privatleute auch auf den Hof, die gesagt haben, Mensch, ich habe gehört, hier gibt's den Käse oder...
Nee. Den nicht. Also so in der Umgebung war meine Tochter, der war die erste, die in der Schule war und die hat es ganz schwer. Also die ist 68er Kind.
Wo war ihre Tochter in der Schule?
In Wittibreuth in der Schule.
Mhm.
Und dann halt in Simbach auf dem Gym. Und die hat es also richtig schwer.
Wieso? Was war da los?
Ach ja, da war ja noch die Geschichte mit dem Schleier. Dieser Mord. Und da haben sie ja alle Kommunen damals, kam die Polizei in alle Kommunen in ganz Deutschland und haben da nach dem Schleier gesucht. Und daraufhin wurden wir also als Buback-Mörder wirklich beschimpft. Und meine Tochter durfte dann mit ihrer besten Freundin nicht mehr spielen. Und das war schon heftig. Also die musste schon richtig beißen.
Weil sie alle, die da lebten, unter radikalen Verdacht
genau.
standen.
Ja, ich meine, den Schleier haben sie gesucht und wir hießen Buback-Mörder. Also irgendwas stimmt da nicht. Und und dann eben... Weil die wussten ja gar nicht. Gut, sie konnten uns alle nicht einschätzen. Das ist schon wahr, aber trotzdem, es war schon, gerade für Kinder war das halt wirklich schwer. Und Schulkinder, wie gesagt, meine Tochter war als erstes Schulkind aus der Kommune da in der Schule und musste schon ziemlich knabbern. Ich habe dann PNP-mäßig mal viele Jahre später zufällig mit einer Frau gesprochen, die da gesagt hat, ja, wurden wir vom Schulamt angeleitet, die Kommunekinder besonders gut zu beobachten. Und wenn das schon vom Schulamt angeleitet wird, also...
Das kann ja jetzt Gutes oder Negatives heißen. Was heißt besonders gut beobachten? Also,
ja.
Um die in ihrer Entwicklung besonders zu fördern, weil die vielleicht kein geregeltes Elternhaus haben?
Das glaube ich wieder weniger. Also, dass sie besonders, also so, weil wie ich es halt mitgekriegt habe, waren die Menschen so aus der Gemeinde, die waren uns eigentlich eher negativ gegenüber eingestellt als positiv. Und so schätze ich das auch vom Schulamt ein.
Und so ein politischer Verdacht, hat sich das dann einfach wieder gelegt? Oder haben Sie da gesprochen mal mit der Mutter, der Freundin, der Tochter? Nee. Oder?
Ich habe...
Was macht man da in der Situation?
Was soll man da machen?
Aushalten.
Aushalten, ja. Gut, meine Tochter weiß es heute noch. Also die ist ja jetzt über 50. Die erzählt das heute noch und sagt auch, die war jetzt neulich da, da haben wir nochmal drüber gesprochen. Und die sagt auch, ja, also das war nicht so schön, die Zeit für sie.
Ja, das kann man sich vorstellen.
Weil sie quasi so aussätzig war, ne?
Und, ja.
Und auch, wir haben natürlich dann auch so selbstgewirkt ausgesehen, also so klamottenmäßig waren wir natürlich eher so... Wir haben Schafwolle selber gestrickt und gesponnen und so. Und das weiß ich selber noch. Also meine Tochter, die war dann mal im Krankenhaus, weil sie einen Infekt hatte und musste dann ins Krankenhaus, weil sie quasi Durchfall und Kotzerei in einem hatte und dann so die Elektrolyten halt durcheinander gekommen sind. Und da ist sie dann ins Krankenhaus gekommen und hat Infusionen gekriegt. Da haben sie mich nicht reingelassen ins Krankenhaus, weil ich so eine selbstgemachte Strickjacke anhatte.
Okay.
Und da haben die gesagt, nee, die ist uns so dreckig irgendwie.
Und Jacke ausziehen und reingehen war auch nicht möglich.
Nee, da musste ich dann am nächsten Tag nochmal kommen und geschniegelt und gebügelt. Also es war jetzt, was so die Außenwelt anbetrifft, war es nicht so toll.
Ja.
Aber es war, hat sich gegeben mit der Zeit. Und mein Freund, also der war dann sogar unheimlich anerkannt. Der wurde sogar in Stubenberg Gemeinderat. Also es hat sich ja weiterentwickelt und die Menschen, die sind dann schon irgendwann haben sich auch dran gewöhnt und fanden jetzt die Ideen, die wir da hatten, auch irgendwann nicht mehr so blöd wie ursprünglich.
Sie haben ja erzählt, am Wochenende kamen dann die Einheimischen zum Kommune gucken.
Stimmt.
Das hat sich eingebrannt bei mir, das Kommune gucken.
Ja.
Wie sah denn das konkret aus? Was heißt das?
Ja, in Gschöd lief die Straße früher direkt durch den Hof durch. Und da war es dann so, dass eben am Wochenende, wenn die, dann sind da die Leute da dran vorbeigefahren und haben dann da geguckt, was da was da sich da so tut in der Kommune.
Und das konnte man ganz unauffällig machen, weil die Straße ja durchgeht.
Genau.
Man war nur zufällig dort.
Ja, aber es war komisch, dass dann immer so am Sonntagnachmittag, wenn Oma und saß dann im Auto mit hinten drinne und dann sind sie halt da durchgefahren. Aber es, wie gesagt, ich will das jetzt auch nicht verallgemeinern. Es gab nämlich auch tolle Nachbarn. Wir hatten, bei uns hat's mal gebrannt und da waren die Nachbarn super. Also das war richtig toll, wie die reagiert haben.
Warum hat's da gebrannt?
Da waren wir hatten so ein Ofenrohr durch die Stockwerke durch. Und da hat einer im Speicher, der hatte sich so ein Kabuff eingerichtet. Und da lief eben auch das Ofenrohr. Und der hatte dann sein Bett quasi da so an dem Ofenrohr dran. Und das hat sich entzündet.
Hat sich was entzündet.
Und das war ziemlich schlimm. Also das war wirklich richtig schlimm damals. Da ist also quasi der ganze Vorbau ist irgendwie abgebrannt. Und das war, und die Kinder waren halt dann natürlich total erschrocken. Die haben da unten drunter gewohnt und die mussten dann raus. Und dann kam die Feuerwehr und also das war auch mitten in der Nacht. Und dann war ein Wind und da ist es immer wieder, hat sich das entzündet und so. Und da waren dann die Nachbarn, die direkten Nachbarn von uns, die haben dann gesagt, ja, die Kinder dürfen zu ihnen jetzt über Nacht, damit die da aus diesem ganzen Geschehen da rauskommen.
Ja.
Und es war einfach super toll, dass die halt dann da quasi aus dem Brandherd da rauskamen und im sicher waren, ne?
Und sie mussten dann das ganze Dach wieder neu bauen?
Nicht das ganze, das halbe, aber ungefähr, ja. Da war halt so ein Vorbau, so eine Gaube, die ist total abgebrannt. Und dann war das so ein kleiner Balkon, der ist auch abgebrannt. Und ja, aber alleine, Mai, wenn es brennt, dass das einfach was scheußlich ist.
Ja.
Das geht einem so in Mark und Bein, dass das, ja.
Und ist so ein Ereignis wie der Brand vielleicht auch eine Möglichkeit, längerfristig in Kontakt zu bleiben mit den Nachbarn, die dann da geholfen haben in der Nacht?
Ja, das stimmt. Das war dann schon so, dass wir sowohl als auch die Nachbarn zu uns dann mehr Kontakt hatten. Und dass das dann auch nicht mehr so, ja, so schwer. Also auch die Kinder natürlich untereinander. Die hatten ja auch Kinder und hat sich so einiges gelöst.
Wie stark waren Sie denn da in Kontakt zur Umgebung? Also sind Sie da manchmal hin zum Nachbarn und haben gesagt, ja, hallo, wir wollten uns mehr vorstellen, wir wohnen jetzt hier nebenan.
Ja, das war halt auch so ein Sacherl, was irgendwie, also Einzellager.
Ja.
Und da kommt man mit den Nachbarn eigentlich nicht so in Berührung, außer man bemüht sich drum. Und das muss ich schon sagen, wir haben uns eigentlich nicht so bemüht damals.
Also das Ding ist so ein UFO geblieben in der Landschaft.
Nee, das wurde dann schon durch meinen Mann quasi, der war dann der sogenannte Außenminister. Und der ist gerne zum Beispiel nach Simbach ins Café und hat Kaffee getrunken. Oder der war sogar im Hasenzüchterverein. Und dann später im Taubenzuchtverein und so. Also solche Sachen hat er halt gemacht und auch gerne und hat sich da auch engagiert. Mhm. Und war auch gut im Züchten von weiß ich was, hat halt Brieftauben gezüchtet und die sind dann da auch geflogen um die Wette und so. Und es war im Hasenzuchtverein und hat auch dann sich um seltene Haustierrassen gekümmert. Und das war eben zum Beispiel sein Anliegen, auch bei den Kaninchen und bei den Hühnern und bei den Tauben vielleicht weniger, aber halt. Und dadurch ist er halt in Verbindung gekommen mit der Außenwelt.
Und so hat man irgendwann im Hasenzuchtverein gemerkt, okay.
Der ist eigentlich ganz okay.
Ja.
Genau so war's. Ja. Und gut, dann war natürlich die Gschöd schon in dem ursprünglichen Rahmen hatte sich dann schon aufgelöst. Und es war dann halt, wir haben ja dann hier das Haus gekauft. Und dann war also so mit Kommune, ja, Gschöd hat quasi so den Weg bereitet. Das war ganz wichtig, also für mich und auch für den Isam halt.
Sie haben nach Gschöd dieses Anwesen hier gekauft, in dem wir jetzt sitzen.
Ja, da waren noch ein paar Jahre dazwischen, aber dann, wo ich halt in Miete war, und dann haben wir das gekauft, genau.
Sie haben mir vorher schon die Unterlagen gezeigt. Gschöd ist ja ein bisschen berühmt geworden, indem ein Journalist dort auch gelebt hat.
Ich habe mit dem in München schon zusammengelebt. Wir kannten uns aus München. Und er fand irgendwie das Projekt Gschöd ganz spannend. Und dann hat er mich halt öfter mal hier draußen besucht. Und schließlich, und seine Freundin, das war übrigens die Frau, mit der ich zuerst hier nach Niederbayern gefahren bin. Und die wollte dann sind sie zusammen auch nach Niederbayern gekommen, weil sie einfach dieses alternative Leben gut gefunden haben.
Für jemand, der dort gelebt hat, würden Sie sagen, das genau so haben wir das empfunden und das ist toll, wie der das wiedergegeben hat? Oder war das ein verklärtes, romantisches Bild vom Leben auf dem Land? Oder irgendwas dazwischen?
Also ich kann das nur für mich sagen. Für mich war das ein verklärte Beschreibung. Mhm. Aber für ihn glaube ich nicht. Also okay. Er hat das so empfunden, wie er, so beschrieben, wie er das empfunden hat. Also insofern, ja.
Das lief längere Zeit in mehreren Teilen, gell?
Das lief, ich glaube, über ein Jahr oder so, lief das in mehreren Teilen im Zeitmagazin. Mhm. Weil er vorher hatte länger fürs Zeitmagazin gearbeitet und deswegen hat er halt dann als Freiberufler auch fürs Zeitmagazin geschrieben.
Hat sich denn die regionale Presse auch für das Kommunenleben interessiert oder war das völlig egal?
Nee, die hat sich überhaupt nicht dafür interessiert. Also ich bin ja, habe ja dann später für die PMP geschrieben.
Ja, wie kam das dazu?
Das kam eigentlich dazu, weil ich schon irgendwie politisch interessiert bin und eigentlich auch schon immer war. Mhm. Und die Zeit in Gschöd hatte ja auch was mit Politik zu tun und so alternatives Leben. Und ich wollte eigentlich hier auch was tun für die Gemeinschaft. Ich komme ja aus Steinebach am Wörthsee, also ursprünglich beim Ammersee, so ein kleiner See. Mhm. Und da habe ich auch schon für Münchner Merkur damals geschrieben.
Ja.
Und bin dann zu dem Redakteur in Simbach gegangen.
Wissen Sie noch, wer das
damals ja,
war?
Ja, das war der Rainer Wetze. Aha. Ein ganz toller Mensch. Genau. Und da habe ich mich halt dann vorgestellt und habe dann gesagt, ja, wie es halt so ist und so. Und dann hat er gesagt, ja, klar, schreiben Sie. Das war so einfach. Weil hier so wenig Kultur war, habe ich halt diese Kultursachen, die so kleine Pflänzchen waren, die so auf verschiedene Leute auf die Beine gestellt haben.
Die haben sie gedüngt, journalistisch.
Genau. Und das hat mir Spaß gemacht und denen, für die war es auch ganz wichtig.
Kommen wir nochmal zurück auf den Hof. Mhm. Wie hat es für Sie ganz persönlich geendet? Sie sagten schon, das war die Schwangerschaft, war da ein Grund. Mhm. Und dann stelle ich mir vor, man muss dann eines Tages, setzt man sich zusammen und sagt, liebe Leute, ich habe euch was zu sagen. Mhm. Ich habe mir eine Wohnung gemietet. Oder wie lief das ab?
Nee, das war eigentlich ein längerer Ablösungsprozess auch für mich. Also der Isa, mit dem ich damals zusammen war, also der Vater meiner zweiten Tochter, der hatte schon was gemietet und meinte, ich sollte da dazukommen. Das wollte ich aber nicht. Und bin ich da immer noch in Gschöd. Ach ja, ich habe ja noch einen Job gehabt beim Arzt in Wittibreuth als Sprechstundenhilfe.
Ah.
Mhm. Das war ein netter Job, ja. Und da habe ich auch die Leute kennengelernt aus Wittibreuth übrigens. Das war irgendwie ganz gut. Mhm. Naja, und dann zum Ablösungsprozess. Ich habe eigentlich nichts gefunden, was mir so getaugt hätte, auch weil ich unbedingt eine Hausgeburt machen wollte.
Ja.
Eben mit diesem Arzt. Und dann habe ich irgendwie nichts gefunden, wo ich gesagt hätte, ja, das kann ich es mir vorstellen. Und schließlich war es dann doch so, da hatte ich ein Pärchen, die hatten einen Laden in Engenfelden, die hatten einen Sohn, der war so alt wie meine ältere Tochter. Und da wäre das irgendwie ganz gut, und der Hof war auch groß genug, das war in der Nähe von Reischach. Mhm. Und das wäre ganz gut gegangen. Und da habe ich dann gesagt, okay, dann gehe ich dahin. Und dann bin ich einfach gegangen. Also es war halt so, dass die gewusst haben, dass ich gehen werde. Aber da war dann so viel durcheinander da in der Kommune, also in Gschöd.
Gar nicht mehr aufgefallen, einer mehr oder weniger, oder wie?
Nee, die waren, glaube ich, ganz froh, als ich dann gegangen bin, ja, weil sie einfach auch den Platz gebraucht haben und so. Und ja.
Also das war jetzt längst dann nicht mehr diese Gemeinschaft, wo man sagt, oh Gott, du kannst uns jetzt doch nicht verlassen.
Und das, da war von dem Ursprünglichen überhaupt nicht mehr die Rede. Da war also gerade, dass der Garten da noch einigermaßen lief, da waren doch die Tiere, die liefen auch so einigermaßen. Also, aber dieses Gemeinsame, was wir ursprünglich wollten, eben dieses gemeinsame Arbeiten, gemeinsam leben und gemeinsam das alles machen, das war überhaupt nicht mehr. Diese Grundidee, die war weg.
Das hat sich innerhalb von 3 Jahren in nichts aufgelöst.
Ja, weil halt die bis auf den Isa, mit dem ich da zusammen war, waren die anderen alle weggefahren. Die waren alle nach Indien. Und durch diese Indienfahrerei hat sich das dann aufgelöst. Denen wurde es dann irgendwie zu eng da. Die kamen dann wieder und hatten dann irgendwelche, weiß ich, Ideen im Kopf.
Wenn man jetzt ausgeht von der Grundidee, warum sie dahin sind und was das gemeinsame Anliegen der Leute war, könnte man dann sagen, letztlich ist es gescheitert oder wäre es unfair, weil es sich einfach so entwickelt hat, dass die Menschen überhaupt nicht mehr da waren?
Nee, man kann eigentlich nicht sagen, dass es gescheitert ist, weil halt doch die Idee weiterlebt. Meine Prioritäten sind eigentlich gleich geblieben, sorgfältig mit der Umwelt umzugehen und wenig zu verbrauchen und so. Also insofern kann ich schon sagen, dass ich da immer noch davon mich ernähre. Mhm. Und ich weiß also von anderen, dass die auch, jetzt zum Beispiel zu dem Journalisten habe ich auch noch Kontakt. Das ist zwar anders gelaufen irgendwie bei dem, aber das ist auch, die Ideen sind, die leben weiter im Kopf. Ich habe ja 2 Töchter. Mhm. Und die eine Tochter, wie gesagt, die ist 68er. Und die hat es da schwer in der Kindheit.
Ja.
Und die hat aber auch, die trägt das auch noch weiter. Die hat jetzt selber 3 Kinder. Und sagt von sich und ihren Kindern, dass die jetzt diesen Umweltschutzgedanken zum Beispiel, den haben die auch. Und den tragen die auch mit sich rum. Und also sie ist der Überzeugung, dass sie das noch aus der Zeit halt hat. Und dass sie es natürlich an ihre Kinder weitergibt.
Und vor etlichen Wochen ist noch ein Weggefährte gestorben, hatten Sie mir damals erzählt.
Genau.
Der Heinz, glaube ich, war der Name.
Der hieß Heinz Thyssen und ist, das war eigentlich der Vordenker von Gschöd. Und das, zu dem hatte ich auch regelmäßig Kontakt und wir haben, also jetzt, was das Politische anbetrifft, haben wir sehr viel Stoff gehabt zum Diskutieren. Das war toll.
Und das war auch derjenige, der dann Gemeinderat noch wurde?
Nee, das war mein, in den ich mich verliebt habe damals.
Aha.
Der wurde dann Gemeinderat in Stumberg, ist dann aber nach 6 Jahren hat er dann aufgehört. Der ist aber auch gestorben. Vor über 10 Jahren, ja. 13 Jahre ist jetzt her.
Also genau. Der Kreis wird kleiner.
Der Kreis wird kleiner, ja. Das muss man sagen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die Ideen immer noch da sind. Dass eben einfach so mit der Natur pfleglicher umgegangen wird und dass eben nicht alles so in dieser Rattenmühle Kapital erwirtschaften, Kapital anhäufen und so, dass das nicht alles da versinkt. Und da bin ich auch ganz dankbar, dass meine Töchter da nicht so denken.
Ja. Und wie groß ist die Sehnsucht vom Schwabinger Mädel nach der großen Stadt?
Fragen Sie mich was? Nee, es ist eigentlich nicht groß. Also es Ich habe ja glücklicherweise seit eine Schwester in Berlin. Und wenn ich jetzt hier im Winter den Winter überstanden habe, in meiner selbstgemachten Primitivität, dann bin ich im April sehr froh, wenn ich da 2 Wochen nach Berlin kann und mir die Kultur reinziehen, wo ich sie nur erwischen kann. Das mache ich dann. Und das habe ich wirklich nötig dann auch. Und das ist natürlich toll, weil ich da eine Schwester habe und da kann ich halt wohnen dann und kann da auch bleiben und kann da wirklich vom Theater bis zur Ausstellung, bis zur Straße, bis zur Musik, bis zu weiß ich. Also ich mache manchmal 2, 3 Ausstellungen an einem Tag, wo andere sagen, das halte ich ja gar nicht aus. Das gibt's ja gar nicht, was du dir da reinfütterst. Aber das brauche ich dann einfach. Aber wie? Richtig. Plasch. Ja. Nee, ich habe jetzt meine älteste Enkeltochter, die ist auch kunstbegeistert und interessiert. Und da habe ich von meinen Verwandten zum 75. eine Tour nach Paris. Ich war noch nie in Paris. Das ist halt der Nachteil, weil ich bin wirklich wenig verreist. Und da wollte ich eben mit meiner ältesten Enkeltochter, aber da kam jetzt Corona dazwischen. Also insofern müssen wir noch ein bisschen warten, bis das sich aufgelöst hat. Und da freue ich mich total drauf.
Ja, es steht noch bevor.
Steht noch bevor.
Ist doch wunderbar.
Ja, genau. Doch, da freue ich mich auch drauf. Nach New York würde ich auch mal ganz gerne. Aber da ist der Mr. Trump.
Ja. Mögen Sie den nicht?
Nee, den mag ich überhaupt nicht.
Und wenn jetzt die Berliner Schwester sagen würde, komm, du hast ja Erfahrung, lass uns doch in Berlin eine Kommune gründen. Komm hierher, warst jetzt lang genug in Niederbayern. Ist es verlockend oder ist es...
Ich möchte nicht nach Berlin. Ich finde das toll, wenn ich da einmal im Jahr oder vielleicht auch zweimal im Jahr. Ja, im Herbst fahre ich dann zu meinem Bruder nach Bonn. Und da habe ich dann Köln, Bonn, Düsseldorf in der Nähe. Und da mache ich das Gleiche im Herbst. Also wie ich im Frühjahr in Berlin und im Herbst in Bonn.
Und da gibt es dann Bundeskunsthalle, alles. Und die Oper.
Genau, alles, genau. Das ist dann dasselbe nochmal. Und dann halte ich es hier eigentlich gut aus.
Die Frage, wo ist man daheim, ist sehr schwierig, aber ich stelle sie dennoch. Ist das hier die Heimat?
Ich finde das einen schwierigen Begriff, Heimat.
Ja.
Und das will ich auch nicht. Also Heimat ist für mich irgendwie belastet als Begriff. Aber wenn Sie sagen, daheim, ist wieder was anderes. Also ich bin hier daheim, ja. Mhm.
Stellen Sie sich mal vor, es wäre jetzt 1976, Ihre Münchner WG-Freundin sagt, ich interessiere mich für diese Kommunen in Niederbayern. Komm doch mal mit, wir schauen uns das an. Und Sie wüssten aber eigentlich schon, was da alles draus wird. Würden Sie gern noch mal mitfahren mit ihr?
Ja, unbedingt. Das finde ich eine saugute Frage, ja. Das ist wirklich eine saugute Frage, weil das doch, also ich bereue nichts, nichts. Es ist zwar kein Leben, was so in Saus und Braus ist, und manches ist schon, hätte ich vielleicht ganz, ganz gerne anders gehabt. Oder ich hätte es auch jetzt zum Beispiel Reisen. Hätte ich schon ganz gerne. Ich war jetzt, meine Schwester hat mich eingeladen nach Afrika vor 2 Jahren. Gut, ich lasse mir auch gerne von anderen erzählen, die eben irgendwo waren. Was ich wirklich, das wird mir echt raushängen, wenn ich mal so einen Bus oder so irgend sowas mit so einem Wohnmobil, also muss ja nicht groß sein, aber so ein kleines Wohnmobil und dann in der Gegend rumkaseckern und dann da, ja, weiß ich, hier rum und dann auch mal nach Italien. Italien mal so ganz runter, Sizilien war ich mal, aber so diese andere Ecke da von Italien würde ich gerne, oder Frankreich würde ich auch gerne. In England war ich mal ein Jahr als nach der Schule. Also das nach England würde ich auch gerne nochmal. Also so ein paar Sachen, aber wie gesagt, so rumkaseckern mit so einem Wohnmobil, das fände ich toll.
Also jetzt nächstes Jahr erstmal Paris.
Genau.
Und dann der Bus und dann mal gucken.
Ja, so ist es. Und noch viel vor, gell, mit meinen 76.
Ja, warum denn nicht?
Ja, klar. Ja. Muss halt jemand finden, der dann hier meine Katzen füttert. Aber ich habe eine nette Nachbarin, wenn ich also in Bonn oder in Berlin bin, die kommt dann immer und füttert mir die Katzen. Ja, hier ist es super mit den Nachbarn. Also wirklich, das hat sich total geändert mit den Nachbarn und auch mit dem Umkreis und so. Also
schön.
Vielleicht auch durch die Schreiberei, weiß ich. Ich mache das ja 30 Jahre jetzt. Ja. Ne?
Kommt man notgedrungen auch in Kontakt?
So ist es, ja.
Ob man geschätzt wird, ist die andere Frage.
Das ist die andere Frage.
Aber es hat ja funktioniert, offenbar. Ja, dann würde ich mal sagen, herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Wunderschöner Besuch hier.
Vielen Dank für Ihre Fragen.
Danke für die Offenheit. Freue mich, dass das geklappt hat.
Ja, wunderbar.
Und viel Spaß mit den Reisen.
Ja, wollen wir mal hoffen. Ne?
So, ich möchte Danke sagen fürs Zuhören. Und Ralf Enzensberger und ich möchten als Gastgeber dieses Podcasts Danke sagen für eure vielen wunderbaren Rückmeldungen. Wir hatten ja bis jetzt erst 2 Folgen und ihr habt uns schon so viele Abos spendiert und es freut uns einfach so richtig. Wenn es euch gefallen hat, erzählt's bitte eurer Nachbarin und sagt ihr, sie soll Auf einen Ratsch von der PNP abonnieren. Wenn ihr Anregungen habt für uns, hinterlasst uns bitte einen Kommentar, schreibt uns eine E-Mail an raimund.meisenberger@pnp.de, Raimund mit AI, Meisenberger mit EI oder ralf.enzensberger@pnp.de. Also dann, Servus, bis bald und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Auf einen Ratsch!